Man hat ja in der letzten Zeit manchmal das Gefühl, dass die Welt echt auf dem Kopf steht, indem einfach aus schön hässlich wird und aus gut wird böse und umgekehrt in allen Richtungen. Und dafür gibt es einen Fachausdruck, das heißt nämlich Wokeness. Ich weiß nicht, ob ich das ganz richtig wiedergegeben habe, aber um solche Sachen richtig analysieren zu können, habe ich jetzt eine Gesprächspartnerin eingeladen, die genau dazu ein Buch geschrieben hat und sich damit auch richtig auskennt, nämlich Esther Bockwhite. Ich habe eben schon nachgefragt, ob ich den Namen richtig ausgesprochen habe, und ehe ich das nochmal falsch mache, würde ich vorschlagen, stellen Sie sich da vielleicht einfach mal kurz selber vor.
Ja, gerne. Danke für die Einladung. Der Name war jetzt richtig ausgesprochen. Ja, ich bin Psychologin und arbeite eigentlich im diagnostischen Bereich als Gerichtsgutachterin, unter anderem im Strafrecht. Da geht es um Fragen von sexuellem Missbrauch. Und ja, nebenbei schreibe ich das ein oder andere Buch und eben jetzt aktuell das Buch über die Psychologie der Wokeness. Genau.
Ja, und wenn wir schon dabei sind, kann ich vielleicht einmal das Cover hochhalten. Ja, so sieht das aus. Ja, ich werde den Link unten auch entsprechend einblenden. Ja, schönes Titelbild. Sie haben mir gesagt, da sind Sie da drauf, aber
vor acht Jahren. Ja. Es gab kein aktuelles, ja.
Also ist ein super interessantes Buch. Ich habe es natürlich gelesen, nicht zu 100%, aber ich würde sagen, den größten Teil habe ich schon durchaus gelesen. Und ich habe eben schon in unserem Gespräch, was wir offline geführt haben, gesagt, da sind teilweise wirklich grauselige Sachen drin. Also Dinge, von denen man auch eigentlich, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, das gar nicht so richtig mitkriegt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ja. Immer damit anfangen. Also ich meine, bei Wokeness und sowas geht es ja auch viel um Canceln. Übrigens erstaunlich, dass es immer englische Begriffe sind. Ich glaube, müssen wir uns auch gleich mal drüber unterhalten, was das eigentlich bedeutet. Aber Sie haben ja anscheinend am Anfang auch einmal Schwierigkeiten mit Ihrem ursprünglichen Verlag gehabt. Ja. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, genau. Also das Buch hat schon einen langen Weg hinter sich, bevor es jetzt erschienen ist. Das wäre eigentlich tatsächlich schon vor einem Jahr hätte es erscheinen sollen, weil es eben eigentlich in einem anderen Verlag geplant war. Der Verlag war damals auf mich zugekommen, nachdem ich einen Gastbeitrag in der Neuen Zürcher Zeitung geschrieben hatte. Da hatte ich mir so ein bisschen das von der Seele gesprochen, was ich da beobachte über Wokeness. Und ja, da vor anderthalb Jahren war das noch ein anderer Zustand. Da war das noch so ein bisschen so eine Seltenheit und noch verpönter als jetzt sozusagen, über Wokeness kritisch irgendwas zu schreiben. Ja, und dann war das eben so in dem Verlag, dass ich da gespürt habe von Anfang an, dass man da sehr ambivalent war und Angst hatte vor möglichen negativen Konsequenzen, wenn man dieses Thema angeht. Und das Buch war dann geschrieben und bevor das überhaupt gelesen wurde, war es dann auch schon wieder gecancelt. Also dann hieß es in dem Verlag, nee, man wollte nun jetzt doch nicht mehr das veröffentlichen. Und ja, das Canceln. Und das war natürlich unschön für mich, ne? Unschön für das Thema und unschön für mich als Autorin. Dann habe ich lange Zeit dann doch noch in diesem Verlag versucht, drum zu kämpfen, dass wir es doch bringen, ne? Weil so schlimm war das gar nicht und ist es ja gar nicht, was da drin steht. Also es ist komplett harmlos. Im Endeffekt hat es aber nicht geklappt. Und es ist jetzt bei dem anderen Verlag, der generell sich auch nicht scheut, sag ich mal, Themen, die jetzt nicht so ganz dem Zeitgeist entsprechen, dem populären Zeitgeist, zumindest noch, auch zu veröffentlichen. Und das Buch ist jetzt sogar Spiegel-Bestseller geworden. Und ja, also eine interessante Entwicklung im Vorfeld. Aber im Endeffekt...
Ja, das ist ja schon interessant, nicht, wenn es ein Buch heutzutage schafft, hochzusteigen in die Bestsellerliste rein. Ne? Das ist ja eigentlich nicht der Normalfall. Also es ist ja eigentlich so, man steigt ein auf die Bestsellerliste und rutscht dann ab. Ja? Das spricht für die Qualität des Buches. Wenn Sie jetzt sagen, das Buch ist komplett harmlos, das stimmt natürlich. Also es ist ein sehr sachliches Buch, aber es hat natürlich schon eine ganze Menge Sprengstoff. Also ich glaube, das muss man schon so sagen. Ja? Okay, also schon interessant, ja, dass sich dann so ein Verlag dann anscheinend nicht traut, das zu machen, ja, wofür ich in gewisser Weise Verständnis habe, ja, aber es ist natürlich schon schlimm eigentlich, ja, wenn heutzutage ein so sachlich geschriebenes Buch wie Ihres plötzlich einfach nicht mehr erscheint, und zwar aus Angst heraus. Ja. Aber egal, vielleicht können Sie uns eine kurze Definition geben, was Wokeness eigentlich ist. Ich bin auf eine ganz erstaunliche Anzahl von Leuten getroffen, die das überhaupt gar nicht kannte, die noch nicht mal den Begriff kannte, übrigens erstaunlicherweise. Ja. Vielleicht sagen Sie einfach nur ganz kurz, was sich eigentlich dahinter verbirgt.
Das ist immer schwer, das ganz kurz zu machen, weil das ist immer so die Gretchenfrage. Und das ist aber eine sehr berechtigte Frage. Man muss ja erstmal den Gegenstand definieren. Um es ganz einfach zu machen, fängt man am sinnvollsten immer mit der Duden-Definition an. Da bedeutet Woke einfach im hohen Maße, sei man wachsam gegenüber Diskriminierungen, insbesondere rassistischer, sexistischer Art. Und das ist ja erstmal etwas, was auf viele Menschen nicht irgendwie problematisch wirkt. Und in dieser Kurzdefinition ist nur dieses hohe Ausmaß an Wachsamkeit schon aus psychologischer Sicht ein Hinweis auf was Mögliches Ungesundes. Aber man muss sich eben beschäftigen mit der Woken-Bewegung, mit der Woken-Weltanschauung, die zugrunde geht auf universitäre Entwicklungen, vor allen Dingen in den USA, philosophische Strömungen, die im Kern folgende Aussage haben, nämlich, dass westliche Gesellschaften von der Struktur her strukturell bedingt rassistisch und diskriminierend aufgebaut und verfasst sind und dass sozusagen das die einzige Realität ist und dass die Machtverhältnisse so ausgelegt sind, dass weiße oder weiß gelesene, weiß positionierte Menschen, was auch immer genau das bedeuten soll, von ihren Machtverhältnissen insoweit profitieren, dass marginalisierte Personen, die zu diskriminierten Gruppen gehören, grundsätzlich unterdrückt werden von Weißen und dass diese Machtverhältnisse radikal umgekehrt werden müssten. Grob zusammengefasst.
Naja, das Interessante bei dieser Sichtweise finde ich ja immer, dass das ja eigentlich, wenn man es mal genau betrachtet, so eine Art Verschwörungstheorie ist. Also man sagt ja, es gibt irgendwelche unsichtbaren Strukturen, die sieht man gar nicht, aber die sind trotzdem allgegenwärtig da. Die sind auch alles dominierend, aber damit kann man natürlich alles erzählen. Ja, das ist ja eigentlich genau die gleiche Geschichte, die bei Verschwörungserzählungen immer vorherrscht, dass man sagt, da gibt es eine Verschwörung und die ist alles umfassend und die greift auch überall ein, aber sehen kann sie niemand. Ist das eigentlich wirklich das Gleiche?
Ja, ich weiß nicht, ob es genau das Gleiche ist. Dieser Strukturbegriff ist eben das Kritische. Und das muss man halt unterscheiden von real messbaren Zahlen zum Beispiel über Rassismus oder Diskriminierungserfahrungen. Also etwas, was man wirklich messen kann. Und es gibt eben die Diskussion darüber, ob diese strukturelle Ebene überhaupt messbar ist. Oder ob das eben so abstrakt gehoben ist, dass es eben die Tendenz hat, wie Sie jetzt andeuten, auch was man von Verschwörungstheorien kennt, dass wir es gar nicht wirklich messen können und dass es sozusagen überall im Raum schwebt. Ja, das wäre so eine Gemeinsamkeit. Es gibt noch eine andere Gemeinsamkeit zu Verschwörungsglauben, nämlich das Ausmaß der Überzeugung von der eigenen Theorie und die Aggression, mit der man sozusagen die gegen jeden Widerstand auch belehrend durchsetzen möchte und in dem Glauben, dass man selber über eine Art Wahrheit verfügt, über die die meisten Menschen nicht verfügen. Da gibt es schon Parallelen.
Mhm. Ja, klar, das ist natürlich bei solchen Verschwörungstheorien ist das immer sehr stark vorherrschend. Nicht? Da ist die Überzeugung für die eigene Wahrheit so stark ausgeprägt, dass man sie durch nichts erschüttern kann. Also es lassen sich ja keinerlei Kriterien angeben, durch die man zeigen könnte, dass diese empfundene Wahrheit falsch sei. Ja, und daran merkt man eigentlich schon immer, wenn sich irgendein System selber so hermetisch abriegelt, dass es eben sich abgekoppelt hat auch von der Realität. Denn wenn man am Ende sich nur noch hinstellt und sagt, ja, es gibt da nichts Messbares, dann frage ich mich, was überhaupt noch da sein soll. Ja, dann kann es ja alles oder nichts sein. Und das heißt dann eben, dass es eben keine reale Verwurzelung mehr hat. Ich kenne das lustigerweise aus einem ganz anderen Bereich. Also ich mache ja nicht auch Finance, ja, also Finanzen. Ja. Und da gibt es tatsächlich auch, dass sich bestimmte Bereiche ablösen können für eine bestimmte Zeit lang, komplett von der Realität und wäre natürlich dann irgendwann von der Realität eingeholt. Ja? Aber über relativ lange Zeit kann sowas so eine Art finanzielle Subkultur oder so etwas sein, die sie völlig loslöst und eben längere Zeit es nicht auffällt. Ne? Auch deshalb nicht, weil die sie eben auch hermetisch argumentativ abriegeln. Sie haben eben ein ganz interessantes Wort mitverwendet, nämlich Aggression. Und das ist so eine Sache, die ich aus dem Buch auch an einer Stelle mitgenommen habe, dass sie diese Wokeness beschreiben als eine Art Aggression mit moralischer Rechtfertigung. Also wo so eine Art Schutzmechanismus ausgeschaltet wird, der gegen die eigene Aggression gibt. Können Sie das mal kurz kommentieren?
Also das Aggressive in der Bewegung liegt zum einen im Kern darin, dass man mit dem Anspruch herangeht, dass alles, was alt ist quasi, alles, was sich bewährt hat, radikal verändern möchte. Also man sagt es auch so, dass das System sozusagen radikal verändert werden muss. Und das auch geht auch ja mit einher, die Gewohnheiten von Menschen, die Sprachgewohnheiten, Kulturinhalte und so weiter einer Hygiene sozusagen zu unterziehen und zu verändern. Prominentes Beispiel sozusagen das Geschlecht, das Verständnis von Geschlecht soll komplett aufgelöst werden. Das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man so nachlesen bei prominenten Vertretern von Gender Studies. Und das ist im Kern etwas Aggressives, dass man sozusagen über die Realitäten, die Menschen kennen und über deren Gewohnheiten hinweggeht. Und man kann natürlich diese, man kann jede Ideologie, auch die Woke-Ideologie, dazu nutzen, seine eigenen Aggressionen unter dem Deckmantel des Guten und des Gerechten zu propagieren. Und die Aggression der Woken äußert sich klassischerweise in Cancel Culture, also im Anprangern von jedem, der nicht woke ist oder der sich vermeintlich problematisch geäußert hat oder verhält, dass man versucht, da die Plattform zu entziehen und den Menschen zu canceln. Nicht nur den Menschen, sondern auch Inhalte, die eben ins woke Weltbild nicht passen, zu canceln. Und das ist für mich, also aus meiner Sicht, aus psychologischer Sicht, etwas sehr Aggressives. Beantwortet das die Frage?
Ja, ich glaube schon, ja. Also ich meine, das ist ja hier ein Kanal, der sich auch viel mit Spieltheorie beschäftigt. Ja? Und da ist natürlich schon ein bisschen die Frage, wie können solche Strukturen eigentlich entstehen? Ja? Und es ist, glaube ich, schon ein Muster, dass wir, sagen wir, als Menschen gewisse, sagen wir mal, Aggressionshemmungen haben. Ja, es ist auch gesellschaftlich ja zum gewissen Grad geächtet. Das heißt, wenn einer einfach, der super stark ist, einfach auf der Straße jemand anders verprügelt, der viel schwächer ist, dann wird das gesellschaftlich abgelehnt.
Ja.
Und um trotzdem solche Möglichkeiten zu haben, so etwas zu machen, also zumindest eine spieltheoretische Theorie, ja, tarnt man das Ganze, was eigentlich eine banale Aggression ist, tarnt man aber als der Kampf gegen das Böse. Ja, so eine Art Robin Hood-Einstellung. Und auf die Art und Weise auf einmal wird ein an sich aggressives Verhalten auf einmal auch gesellschaftlich akzeptabel. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Situation, die hier vorherrscht, oder?
Genau. Also Sie können ja unter dem Deckmantel der sozialen Gerechtigkeit, können Sie sich ja fast alles erlauben, weil Sie ja für das Gute kämpfen. Und ja. Das ist sozusagen dann die Wut und der Narzissmus auch, der dahinter steckt, oft hin rationalisiert unter einem scheinbar vernünftigen Grund. Ja, das macht es nicht immer so leicht, diese Aggression dahinter so offenkundig auch zu erkennen. Ja.
Naja, gut, ich meine, erkennen kann man die schon sehr häufig, nicht? Das ist ja schon eine seltsame Sache. Also ich finde es auch eine merkwürdige Verdrehung letztlich, dass es eben bestimmte Minderheiten gibt, die sehr stark Minderheitenansichten durchsetzen können gegen eine sehr große Mehrheit. Also Sie haben an einer Stelle ja so eine ganz interessante Untersuchung damals zitiert. Da kam, glaube ich, raus, dass so, weiß ich, im unteren 20%-Bereich sowas Zustimmung zu solchen Themen gegeben hat, letztlich aber damit eben doch sehr viel durchgesetzt werden kann. Ja, da gab es auch irgendwie so einen Ausdruck, wie hieß der, den habe ich mir irgendwo aufgeschrieben, hier Minoritäteneinfluss, genau, das war das Wort, was Sie da verwendet haben. Ja. Was hat es denn damit auf sich?
Minderheiteneinfluss, also wenn eine Minderheit sozusagen über einen gewissen Zeitraum konsistent ihre Inhalte immer wieder sehr prominent platziert, dann kann das zu sogenannten kognitiven Konflikten der Mehrheit führen. In dem Sinne auch, es hat viel mit Moral zu tun, also dass dann sozusagen die Frage entsteht, ja, ist das wirklich richtig? Und das ist ja genau das, was die Woken machen. Sie wollen ja diese moralischen Themen greifen sie auf und diese Konflikte sozusagen bei der Mehrheit provozieren. Und das entfaltet dann eine Wirkung sozusagen. Also es ist nicht nur so einseitig wie dargestellt, dass Minderheiten grundsätzlich benachteiligt sind, sondern sie können eben auch einen großen Einfluss auf die Mehrheit ausüben. Und hier kommt natürlich noch hinzu, dass wir diese Entwicklung haben, dass das sozusagen in den Institutionen sehr verankert ist und auch medial. Also große Medienhäuser diese Woken-Mantren ständig reproduzieren. Und zwar im Sinne einer Wahrheit und nicht im Sinne einer Theorie, die man hinterfragen könnte. Also es wird zum Beispiel gesagt, wir haben das falsch gelernt mit dem Geschlecht, wir werden geschlechtsneutral geboren und Geschlecht ist nur eine soziale Konstruktion. Das ist so eine Aussage, die findet man auch auf Homepages von regierungsfinanzierten NGOs. Und durch diesen Einfluss natürlich, also medial, dann von Intellektuellen an Unis, kann sich das natürlich weiter verbreiten und dringt sozusagen zu den Empfängern von Medienkanälen vor und breitet sich weiter aus.
Ja, Sie haben das beschrieben als eine Sache, dass es durch häufige Wiederholung entsteht. Ja, das ist sicherlich ein Aspekt und ist der wahrscheinlich auch sehr stark psychologisch orientierte Aspekt. Es gibt natürlich auch einen einfachen Rationalaspekt, der dahinter steht. Also wenn wir uns vorstellen, wir haben eine große Gruppe von unorganisierten Leuten. Die sind alle sozusagen klein und unbedeutend in diesem ganzen demokratischen Gefüge. Und da gibt es eine ebenfalls kleine Gruppe eigentlich, aber eine, die organisiert auftritt. Dann kann natürlich diese organisierte kleine Gruppe insgesamt sehr stark sein, wenn die anderen komplett unorganisiert auftreten. Ja, also einfach ein gewisser Organisationsgrad macht da unglaublich viel aus. Und ich habe den Eindruck, dass da eine sehr starke Organisations- Erhöhung eigentlich vorgefallen ist im Laufe der Zeit. Ja, keine Ahnung, woran das liegt, aber das wäre zumindest mal meine Interpretation. Also vielleicht zusätzlich zu Ihrer eher, sagen wir mal, psychologisch angelegten Erklärung dafür. Mhm. Ich habe ja schon gesagt, teilweise, wenn ich ein Buch gelesen habe, ich fand es gruselig. Ja? Das ist so, es gibt solche Bücher, bei denen muss ich sagen, das ist auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite graust es mich manchmal weiterzulesen. Und da gab es also so ein paar Seiten, wo ich mir auch lauter Sachen rot angestrichen habe. Das ist immer so eine Sache, das heißt, oh je, ganz was Schlimmes oder sowas. Zum Beispiel möchte ich mal eine Sache sagen, das sind Awareness-Teams auf Partys. Mhm. Vielleicht sagen Sie dazu mal eine Sache. Also die Seiten um diese Stelle herum, die waren wirklich ganz grauselig. Also nicht grauselig geschrieben, sondern grauselig vom Inhalt her.
In der Tat ist das eine Rückmeldung, die ich häufig bekomme. Also dass es für viele schwer erträglich war, oder ist, Teile davon zu lesen. Und mir ging es ja selber bei der Recherche auch so. Awareness-Teams sind Teams, auch vorwiegend erstmal im universitären Milieu entstanden, auf Studentenpartys. Menschen, die sozusagen dafür die Sorge haben sollen, die darauf achten sollen, dass es keinerlei Übergriffe gibt. Ursprünglich so aus dem Bereich sexueller Übergriffe. Kann man jetzt auch erstmal auf den ersten Blick sagen, ja, was ist dagegen einzuwenden? Ist ein Sicherheitskonzept sozusagen. Aber wie bei allen Woken-Inhalten ist das Problematische, dass sich die Definitionen von Diskriminierungen oder hier von sexueller Übergriffigkeit so weit verwässert sind, dass sozusagen jeder Kontakt schon als Übergriff gewertet werden kann. Das ist das eine. Und das zweite vor allen Dingen, das typisch Woke ist, die Deutungshoheit liegt immer bei den Opfern, bei den erklärten Opfern, bei den Minderheiten oder bei den Opfern, die also das so weit führt, dass man auch in dem Bereich die Unschuldsvermutung zum Teil anzweifelt und sagt, man muss also dem meist weiblichen Opfer ja in diesem Bereich jetzt grundsätzlich Glauben schenken. Und die Definition darüber, was sexuelle Gewalt ist oder was ein sexueller Übergriff ist, was ein Trauma ist, liegt nur bei demjenigen, der behauptet, mir ist das passiert. Und diese Awareness-Teams sind ein solcher Auswuchs dieses Woken-Glaubens, dass man Menschen überall übermäßig vor sogenannten Mikroaggressionen schützen muss. Mikroaggressionen sind halt eben nicht tatsächliche Übergriffe, sondern es kann auch ein falscher Blick sein, das kann ein Antanzen sein und es führt letztlich zu, ich sage auch gern dazu, Planwirtschaft des Gefühls, weil es ein Versuch ist, menschliches Zusammenleben sehr, sehr stark durch Reglementierungen, durch Regeln, Gebote und Verbote zu regulieren und da so stark einzugreifen, dass es einfach skurril und absurd ist.
Ich habe das Gefühl, dass es aber auch so eine Art Opferhierarchie gibt. Also wenn ich beispielsweise mich sexuell traumatisiert fühle durch vegane Würstchen, werde ich damit ja wahrscheinlich nicht durchkommen. Vermute ich einfach mal. Oder keine Ahnung, ob so ein Awareness-Team mir das dann auch durchgehen lassen würde. Nur wird es ja natürlich problematisch, weil ja am Ende vielleicht gar nichts mehr möglich ist bei der Sache. Aber ist das tatsächlich ein Element da drin oder könnte ich mich eben wirklich auch darauf berufen und sagen, nee, also das traumatisiert mich jetzt aber und das könnt ihr nicht verstehen, ja. Aber ich finde das also ganz schrecklich, solche veganen Würstchen sehen zu müssen.
Also es gibt ja immer, es gibt die Möglichkeit, in der Wokeness immer wieder neue Opfergruppen zu entdecken. Man kann das versuchen, aber in der Regel gilt diese Ideologie halt eben nur für bestimmte Gruppen, die dann doch schon da recht festgelegt sind. Sie müssen schon einer Minderheit angehören und einer Minderheit, von der man eben glaubt, dass sie benachteiligt ist. Das geht so weit, dass zum Teil auch Pädophile als schützenswerte Minderheit betrachtet werden. Also mit dem vegan sein, mit dem getriggert sein vom vegan sein, glaube ich, das kommt man da nicht so weit.
Okay, also das heißt, bestimmte Gruppen, die man, sagen wir mal, landläufig als ziemlich gefährlich betrachten würde, die kommen damit durch. Aber wenn man in dieser entsprechenden Hierarchie nicht eingeordnet ist, dann klappt das nicht. Ja? Also das heißt, das ist eben nicht frei eigentlich, also es ist ja eigentlich widersprüchlich in sich selbst. Ja, es ist ja dann nicht vom Opfer ausgehend, sondern eigentlich wird ja erst definiert, wer ein Opfer ist. Und dann darf das so definierte Opfer alles tun, was es will oder alles behaupten. Ja, aber jemand, der nicht zum Opfer definiert wurde, darf das nicht. Man darf sich nicht selber zum Opfer machen.
So ist es. Also je nachdem, welcher Gruppe sie halt angehören. Also das ist ja auch der zentrale Bestandteil dieser Ideologie und auch die zentrale Kritik. eben dieser identitätspolitische Ansatz, in Gruppen zu denken und eben nur bestimmte Gruppen sozusagen in den Fokus zu rücken und alle anderen auch abzuwerten als die alten weißen Männer. Das können auch Frauen sein in dieser Ideologie. Das, ne, das ist halt einfach so. Es muss nicht immer ein Mann sein, die zu alten weißen Männern zählen, die sozusagen auch abzuwerten und als Feind auch zu sehen. Und das ist ja auch das Ungesunde, ne? Diese Gruppenkämpfe, die dann entstehen.
Ja, eigentlich ist es ja genau das, was man landläufig als sexistisch und rassistisch bezeichnen würde. Ne? Also wenn man genau aufs Geschlecht geht, ja, oder auf die Hautfarbe oder sowas, genau das ist ja nun mal Rassismus. Und das heißt ja, da soll ja offenbar ein struktureller Rassismus aufgebaut werden, der jetzt einfach nur das umgekehrte Vorzeichen hat. Ne?
Oder? Ja, also es gibt auch im Bereich Antirassismus, dass es gibt da so skurrile Fälle. In Deutschland gibt es das auch schon. Da gab es so eine Museumsausstellung, zu der dann zu bestimmten Zeiten nur People of Color rein dürfen. Weiße dürfen nicht rein. Also sollen zumindest dann nicht, weil das wird auch wieder unter dem Konzept des sogenannten safe, sicheren Ortes verstanden. Also in der Annahme, dass die Farbigen vor den Weißen, die ja immer Rassismus in sich tragen, vor den Mikroaggressionen der Weißen geschützt werden müssen in diesen Safe Spaces. Und genau, eine Kritik daran ist natürlich, dass es Rassismus ist, aber das bügelt man sozusagen einfach damit ab, dass man in dieser Ideologie sagt, es gibt keinen Rassismus gegen Weiße, weil es gibt keine Kolonialgeschichte gegen Weiße und sozusagen die Kolonialgeschichte basiert eben auf Rassismus und Sklaverei gegenüber People of Color. Und daraus leitet sich deren Rassismusverständnis ab.
Okay, also mit anderen Worten, sie definieren einfach einen Rassismus als Nicht-Rassismus und sagen dann, genau. Deshalb fällt das, kann das bei uns nie auftreten. Naja, interessante Methode, ja. Ich meine, man muss, glaube ich, schon leidensfähig sein, um eine solche Ideologie selber zu akzeptieren, ja, weil sie einfach widersprüchlich ist, aber das gehört vielleicht bei solchen Sachen dazu. Ich habe ohnehin manchmal das Gefühl bei solchen Sachen, dass Widersprüchlichkeit ein Gruppenzugehörigkeitsmerkmal ist. Also, dass man überhaupt in eine bestimmte Gruppe nur dann aufgenommen wird, wenn man Widersprüche bedingungslos akzeptiert. Ja, das scheint so eine Art Inaugurationsrite zu sein.
Man muss jedenfalls, wenn man zu diesen woken Gruppen gehören will, muss man sich wie in Sekten auch, man muss sich wirklich zu dem Glauben vollständig bekennen, der themenübergreifend fungiert, also in den Bereichen Antirassismus, Geschlecht, aber auch in anderen, psychischer Gesundheit ist auch ein woker Bereich und wer da nur minimal abweicht, wird dann auch schnell verstoßen, also das ist schon, das hat schon solche Züge.
Mhm. Ja, auch innerhalb der Gruppe selber, nicht? Das ist auch eine Sache, die ich so ein bisschen wahrgenommen habe. Ich kenne mich in dem Thema ja nicht aus, aber dass welche, die eigentlich dieser Gedankenwelt sehr stark angehören, plötzlich selber ausgeschlossen werden, weil sie an irgendeiner Stelle, die man als Außenstehender gar nicht versteht, vielleicht irgendeine minimale Abweichung hatten oder so, dass, und das dann schon zu stark geworden ist. Ja? Aber wie gesagt, man versteht das als Außenstehender ja nicht. Also mir schließen sich solche Sachen nie, wo jetzt genau die Abweichung bestanden hat, ja? Und was sozusagen auf welcher Seite der Grenze ist. Vielleicht ist das auch gar nicht vorher festgelegt. Vielleicht bildet sich das dann dynamisch aus. Es gibt an einer Stelle so ein schönes Wort, das heißt normschön. Was ist denn normschön?
Ja, weiß ich auch nicht genau, was die damit meinen. Normschön sollen Menschen sein, die nach unserer falschen gesellschaftlichen Sozialisation als schön gelten, als attraktiv gelten. Weil die Grundthese ist immer, dass wir sozial falsch geformt sind. Ne? Also alles ist sozial konstruiert, auch Schönheit ist sozial konstruiert und es gibt bestimmte gesellschaftliche Vorstellungen von Schönheit und darunter fallen Menschen, die normschön sind, normgewichtig sind, die ein sogenanntes Pretty Privilege haben, also das Privileg der Schönheit, der Normschönheit und das ist ungerecht. Ja, also es geht ja um Bekämpfung von Ungerechtigkeiten in diesem Sinne und da werden halt all diese Ungerechtigkeiten aufgedeckt und die Forderung ist eben, diejenigen, die zu den privilegierten Gruppen gehören, die zum Beispiel normschön sind, sollen gefälligst ihre Normschönheit nicht irgendwie präsentieren und sollen davon Abstand nehmen und wir sollen auch grundsätzlich das so umdefinieren, dass jeder Mensch gleich schön ist. So, also es ist eigentlich ein klassisch linker, sozialistischer Gedanke, würde ich sagen.
Okay, also deshalb gibt es auch bei gewissen Parteien diesen Effekt, dass dort, sagen wir mal, Man fast das Gefühl hat, es wird in einer bestimmten Richtung ausgewählt, die gerade von der Norm abweicht. Ja,
ja,
aber
ja,
kann natürlich sein. Ja? Mhm.
Das ist
klar, so, wenn man sozusagen alles als normal definiert, dann muss das ja auch so sein, sonst wäre es ja vielleicht nicht konsistent. Vielleicht ist ja dann gerade eine konsistente Sache. Ne? Ja, okay. Sie haben da ein interessantes Beispiel erwähnt, wo versucht wurde, eine völlig geschlechtsneutrale Erziehung aufrechtzuerhalten, wo es dann am Ende ein bisschen anders ausgegangen ist, als diejenigen das wohl gedacht haben. Können Sie das mal kurz erzählen? Also es war die Sache mit dem Kindergarten und sowas, ja, respektive sogar, wo ein Kind anscheinend verletzt wurde bei der Geburt und dann sozusagen versehentlich das andere Geschlecht bekommen hat, also was man ihm da nicht gesagt hat, dass man ihn umoperiert hat. Solche Themen standen da drin.
Ja, also dieses eine Beispiel ist so ein Extrembeispiel aus der psychologischen Geschichte von einem Psychologen, Money hieß der, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, der auch damals schon so einer Ideologie unterworfen war und dann ein Kind sozusagen andersgeschlechtlich erziehen wollte und dann bis hin zu geschlechtsangleichenden Operationen. Und dieses Kind hat aber diese ihm auf übertragene Geschlechterrolle abgelehnt und am Ende Suizid begangen. Also es ist so ein Extrembeispiel, das sozusagen verdeutlichen kann, wie weit abgekoppelt man eigentlich vom Verständnis darüber ist, wie die menschliche Psyche funktioniert, wenn man sozusagen nur diese soziale Konstruktion nur daran glaubt und wenn man biologische Einflüsse komplett außen vor lässt sozusagen. Und was Sie noch meinen, ist dieser neue Trend auch in dem Sinne, dass man Kinder geschlechtsneutral erziehen sollte. Das folgt ja aus dieser Ideologie, dass man Kindern sozusagen auch einen geschlechtsneutralen Namen zum Beispiel gibt oder sie auch schon zu früh damit überfordert, dass sie ihre Personalpronomen nennen sollen, zu denen sie sich fühlen. Also man verunsichert Kinder quasi schon im frühen Alter mit diesem ganzen Geschlechtszeug, immer in der Annahme, dass sie bloß nicht irgendwie ein falsches Geschlecht durch Sozialisation bekommen, weil man eben die Biologie total abkoppelt und das eben nicht die Realität entspricht, nicht der Realität entspricht. Und genau, das ist dieses die Ideologie dahinter. Das gab es auch schon mal, das ist nicht ganz neu, da gab es in Kinderläden, gab es schon mal diese Versuche und es ist im Endeffekt kontraproduktiv, also nicht so ausgegangen, wie man sich das auch in der eigenen Theorie dachte, dass irgendwie Jungen sich weiblicher verhalten sozusagen Mädchen sich mehr wie jung verhalten, sondern genau umgekehrt. Also die Jungen haben eher noch so das typisch Jungenhafte. Man sagt Rough and Tumble Play dazu in der Psychologie. Also was Jungen halt so in der Regel gerne spielen als Kinder noch verstärkt, war das noch verstärkt, trotz dieser genderneutralen Erziehung. Sodass eine bekannte Kollegin von mir, eine Psychologin, Bischof Köhler, die hat das als Menschenversuche bezeichnet. Die hat sich auch sehr viel mit dem Thema Geschlecht befasst, dass man so weit eingreift, eben da so stark umerziehen zu wollen, auf Basis einer Ideologie, die mit der Natur des Menschen einfach nicht korrespondiert.
Mhm. Naja, also ich meine, das klingt natürlich schon insgesamt ziemlich übel, ja. Wenn man auch schon bei Kindern versucht, diese sozusagen eine Selbstwahrnehmung zu manipulieren von außen her.
Ja.
Also das erscheint mir schon wirklich eine bedenkliche Sache, ja. Aber okay, im Sinne der Ideologie ist natürlich genau andersrum, ja. Das ist ja, dass gewissermaßen die bisherige Welt versucht, darauf Einfluss zu nehmen, ja. Und das ist natürlich genau, sehr schwer auseinanderzuhalten, wenn man empirische Ergebnisse einfach nicht akzeptiert. Hm. Naja, gut. Kommen wir gleich mal zu einer anderen Sache. Ja? Wir haben ja häufig das Gefühl, dass eigentlich eine, sagen wir mal, eher positive Einstellung insgesamt halt, naja, wie der Name schon sagt, eher positiv ist. Ja? So, jetzt bin ich in Ihrem Buch auf diesen Begriff der toxischen Positivität gestoßen. Ich glaube, dazu müssen Sie noch mal ein bisschen was sagen.
Ja, genau. Also grundlegend ist es so, das habe ich auch als ein zentrales Merkmal, ich habe mehrere psychologische Merkmale zu dieser Bewegung versucht rauszuarbeiten. Und eines ist die Depression oder die Negativitätsverzerrung, die in dieser Ideologie ist ja angelegt, dass muss man sich auch immer wieder verdeutlichen, dass sozusagen das gesamte System strukturell toxisch ist. Also in jeglicher Hinsicht, wir haben toxische Männlichkeit, toxische Schönheitsideale, toxischen Rassismus, also eine sehr depressive Weltsicht, die so ja auch mit der Realität gar nicht übereinstimmt. Und natürlich ist folgt daraus, dass alles, was einen positiveren Blickwinkel hat, als so schon als toxisch deklariert wird. Also dass man sieht das wirklich an dieser Bewegung sehr stark. Man möchte wirklich problematisieren. Man möchte immer wieder neue Problemfelder auch entdecken, Probleme groß machen. Ich erkläre mir das psychologisch so, man will kämpfen um des Kämpfens Willens. Also es geht gar nicht um konstruktive Veränderungen. Man braucht die Probleme geradezu. Man braucht auch vermeintliche Probleme, um eben in dieser aggressiven Weise dagegen vermeintlich vorgehen zu können. Also alles, was positiv ist, was eine positive Sichtweise hat, zum Beispiel auch eine positive Sichtweise auf Migranten und auf deren Erfolge sozusagen, wird immer klein geredet, also will man nicht wahrhaben. Man will sozusagen immer Belege dafür finden, dass doch Rassismus das ist, was vorherrscht und nichts Gutes gelingen kann sozusagen.
Ist das denn auch in Wahrheit so ein bisschen der Wunsch, Gruppen klein zu halten?
Ja, offiziell nicht. Offiziell will man diese Gruppen empowern und stärken. Und das mag vielleicht auch zum Teil das Anliegen sein. Aber wie ich schon eben sagte, die Psychologie dahinter, die Psychodynamik ist für mich klar erkennbar. Ohne diese Probleme hätte man ja auch gar keinen Aktivismus mehr, hätte man gar keinen Sinn mehr, gar keine Aufgabe mehr, der man sich widmen kann und der man sich auch noch narzisstisch aufwerten kann als besonders gerechtigkeitsausgerichteter Mensch, der sozusagen kämpft für das Gute.
Was mich dabei häufig wundert, ist, dass eigentlich fast so eine Art Lust an Selbstzerstörung vorherrscht. Also ich nehme das in letzter Zeit relativ stark wahr, dass einfach auch versucht wird, mit aller Gewalt bestimmte politische Richtungen durchzusetzen, die einfach das Leben schlechter machen werden. Ja, weiß ich, die Arbeitsplätze vernichten werden, die dafür sorgen, dass der Lebensstandard zurückgeht und sowas. Häufig gehen ja diese Glaubenssätze, von denen wir hier sprechen, auch gerade genau von den Gruppen aus, gegen die es sich eigentlich richtet. Also eigentlich ist zumindest meine Wahrnehmung, findet man diese Art von Ideologie ja eigentlich nur bei gut situierten Weißen. Aber das sind ja gleichzeitig diejenigen, die angeblich alles falsch machen und die also als minderwertig herabgewürdigt werden. Ist das nicht eine fürchterliche kognitive Dissonanz, die da entsteht, indem man hier eigentlich gegen sich selber vorgeht? Oder ist das einfach wirklich eine Lust an Selbstzerstörung?
Zum einen, da man sich ja als Teil der Erweckten sieht, zählt man sich auch als weiße Privilegierte zum Teil ja zu denjenigen, die auch ja einfach kämpfen gegen das Schlechte. Deswegen nimmt man sich da so ein bisschen raus. Aber ich sehe auch den Aspekt von einer Selbstabwertung gleichzeitig. Also alles, was sozusagen der weißen heteronormen Mehrheit entspricht, sozusagen auch wenn man selber dazugehört, abzuwerten. Und in dem Sinne ist es schon ja, es ist schon richtig zu sagen, es ist ein Akt, diese Dissonanz irgendwie noch hinzukriegen. Das gelingt einem dadurch, dass man sagt, ja, aber ich bin bereit, sozusagen zu kämpfen für das Gute und mich den woken Dogmen zu unterwerfen, damit ich aus meiner Erbschuld sozusagen als weißer, heteronormer Mensch herauskomme.
Okay, also das ist die Story, ja. Man selber ist der Erwachte, ja, das steckt ja vielleicht auch ein bisschen drin in diesem Begriff Woke, ja.
Genau.
Man ist erwacht und deshalb gehört man also nicht mehr zu den Bösen, sondern hat man sich sozusagen gereinigt.
Genau.
Und ist zu den Guten geworden. Aha, okay. Okay. Das klingt natürlich schon sehr stark religiös, ne?
Es klingt religiös. Es wird auch in der Wokeness so gefordert von uns, also von den Mehrheiten. Das Mindeste, was wir tun müssen, ist, unsere Privilegien zu erkennen, dass wir als Rassisten geboren werden.
Also die Erbschuld, Erbsünde.
Ja. Mhm. Und zum Teil wird auch gefordert von einem prominenten Candy, heißt der aus den USA, glaube ich, auch ein Bestseller zu dem Antirassismus-Thema geschrieben, wird auch gefordert, dass dass Diskriminierungen umgekehrt werden müssen. Also es wird offen gefordert, dass sozusagen diejenigen, die angeblich in der Menschheitsgeschichte dann nur diskriminiert hätten, jetzt auch diskriminiert werden müssen. Also das ist einfach, daran sieht man die Zerstörungswut und die Aggression, die dem Ganzen auch innewohnt, weil es ja nichts Konstruktives ist, weil man kann das ja nicht heilen. Man kann ja durch Rache, das ist ja Rache, ne? Man kann durch Rache ja vergangenes Unrecht nicht heilen.
Ja, aber interessanterweise ja Rache an ganz anderen Personen. Also das ist ja schon ein sehr eigentümliches Konzept, ja, dass man ist ja dann keinen Schritt weiter. Also man erkennt etwas als schlecht, nämlich den Rassismus, und sagt dann, jetzt drehen wir einfach das Vorzeichen um und machen genauso weiter wie bisher. Also das ist schon ein merkwürdiges Konzept. Ne?
Deswegen auf rationaler Ebene ist es, kann man natürlich Wokeness argumentativ leicht entlarven, aber man muss eben auch die Psychologie dahinter verstehen. Weil auf rationaler Ebene macht man auch im Kontakt mit Leuten, die das schon sehr verinnerlicht haben, die Erfahrung, kommt man sowieso da auch nicht weiter.
Also das erklärt natürlich ein bisschen, warum Sie gerade als Psychologin sich dieses Themas angenommen haben. Also, denn es ist ja so, also die Spieltheorie ist ja im Wesentlichen Rationaltheorie. Und da stehe ich natürlich nur kopfschüttelnd davor und sage, das passt ja alles überhaupt nicht zusammen. Ja, das ist ja komplett widersprüchlich. Wie soll man denn damit umgehen? Also, ja, das ist ja so ein alter Konflikt zwischen der Spieltheorie und der Psychologie, ja, dass die Psychologie immer eher das Nicht-Rationale sieht und wir sagen, naja, aber eigentlich in den meisten Fällen gibt es eben schon dieses Rationale und es wird eben beide Aspekte irgendwie geben. Ja, aber offenbar ist diese Erscheinung doch eher auf andere Weise zu erklären. Ja. Es gibt diesen schönen Begriff der Luxury Beliefs. Ja. Das sind so Luxus-Glaubenssätze, die man sich leisten können muss. Und da scheint mir auch so etwas zu sein. Ja. Glaube, viele von diesen Glaubenssätzen, die muss man sich wirklich leisten können. Also teilweise auch einfach materiell leisten können, weil die einfach, ja, gut, sprech den Satz gar nicht zu Ende. Ja, aber ich glaube, das ist eine Sache, die dahinter steht. Ja. Es gibt noch ein weiteres Wort, was bei Ihnen auftaucht, nämlich Infantilisierung. Ja. Dass damit so eine Art Verkindlichung, dauerhafte Verkindlichung einhergeht. Und viele der Beispiele, die Sie da in dem Buch genannt haben, die deuten für mich auch stark darauf hin. Also vielleicht können Sie uns dieses Wort einfach nochmal kurz ein bisschen näher bringen.
Mhm. Ja, also es ist wirklich ein wichtiges Merkmal des Ganzen. Also die Verkindlichung besteht zum einen darin, dass man den Wunsch hat, vor jeglicher Kränkung und vor jeglicher Irritation geschützt zu werden. Also Thema, was wir schon hatten, Safe Spaces, sichere Orte, die Ausweitung der Diskriminierungsbegriffe, Sprache wird als Gewalt erklärt und so weiter. Der Wunsch sozusagen vor jeglicher Realität, die Realität kann ich in dem kindlichen Wunsch so umformen, dass sie meinem Gefühl entspricht. Also das geht ja sehr stark da auch um das Gefühl, was betont wird in den Wogentheorien. Und die Realität muss sozusagen dementsprechend angepasst werden. Ne? Und auch, was auch das Kindliche ist, ist dieser ausgeprägte Wunsch nach Veränderung. Also das Ganze versteht sich ja als progressive Entwicklung und sagt sozusagen, alles, was Kritik daran ist, sind die Spießer und sind die Konservativen und wir sind die Progressiven. Und dass sich eben darin deutlich macht, dass wir Veränderungen, massive Veränderungen wollen. Und dieses Verändern wollen, um des Veränderns Wollens letztlich, dem liegt sowas auch Kindliches zugrunde, sozusagen die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Und auch die, also sozusagen, du kannst alles sein, du kannst deine Identität auch als, es gibt ja auch Cat-Gender und solche Geschichten, also das weitet sich ja immer weiter aus, dass man sozusagen die eigene Identität auch als Tier sozusagen formieren kann und deuten kann. Also die Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Weiß nicht, ob das klar ist, was ich meine, ne? Also so dieses kindliche Bedürfnis dahinter. Also viele Aspekte der Wokeness sprechen kindliche Bedürfnisse an und führen sozusagen auch dahin ein Stück weit zurück. Auch dieser paradiesische, narzisstische Urzustand sozusagen, den wir als Kind haben, das ist da auch ganz stark verwurzelt, dass wir die Aufmerksamkeit muss auf mich sein, muss auf meiner Opferrolle sein, muss auf meinem Leid sein, als marginalisierte, diskriminierte Person und ich verlange von allen anderen sozusagen, dass sie das in den Mittelpunkt stellen.
Na gut, zur Verkindlichung gehört natürlich auch dazu, dass man ja selber nicht die Verantwortung übernimmt, es gar nicht umsetzen muss.
Ja.
Also wenn man als Kind irgendwie, weiß ich, komplizierte Akrobatik oder sowas sieht, hat man ja das Gefühl, ist ja trivial, das kann ich auch. Und natürlich ist man halt davon entfernt, das zu können. Aber diese völlige Fehleinschätzung, die gehört natürlich auch dazu. Und am Ende wird einem ja immer der Rücken freigehalten als Kind, weil die Erwachsenen ja immer dafür sorgen, dass am Ende der Laden irgendwie läuft. Das heißt, man kann als Kind die idiotischsten Vorstellungen und Träume haben und so etwas. Irgendwer anders schützt einen und sorgt dafür, dass es am Ende doch irgendwie noch gut geht. Und das scheint ja hier eben auch mit drin zu sein. Also man koppelt sich auf der einen Seite komplett ab von der Realität, aber auf der anderen Seite gibt es die Realität ja noch. Und dann müssen es irgendwie die anderen geben, die das aber irgendwie ermöglichen. Ja, das scheint mir letztlich auch dahinter zu stehen.
Ja, genau. Die große Mehrheit muss es uns ermöglichen, bis hin eben zu politischen Maßnahmen.
Mir fällt halt auch auf, dass wenn man mit Leuten aus bestimmtem Spektrum auf Twitter interagiert, wenn man überhaupt nur die leichteste Kritik äußert, das kann auch nur eine Frage sein, die vielleicht eine komplizierte Antwort hat oder sowas, wird mir sofort blockiert. Also das ist ja ein Austausch, ist der ja gar nicht mehr möglich. Das scheint mir auch so ein spezifisch deutsches Problem zu sein. Das ist im Amerikanischen nämlich das nicht so stark war, obwohl ich mich damit so, nicht so gut auskenne, aber scheint ein typisch deutsches Phänomen zu sein, dass bei dem geringsten und leichtesten Anflug von Kritik sofort der Kontakt komplett abgebrochen wird. Und das finde ich schon eine erstaunliche Entwicklung, ne? Dass man dort versucht, einfach sich hermetisch abzuriegeln und das andere als nicht existent einzustufen.
Ja, und das ist etwas, was wir nicht nur bei den Woken-Themen haben. Da ist das schon auch sehr ausgeprägt. Das haben wir ja bei allen Themen, die jetzt irgendwie gesellschaftspolitisch relevant sind, dass man sozusagen nur noch die eigene Meinung erträgt und Widerspruch nicht. Und das Ganze wird multipliziert in sozialen Medien. Dadurch, dass die nochmal alles beschleunigen, dadurch, dass es dann da zum Teil auch anonym ist und man nicht persönlich miteinander kommuniziert. Ja, und diese Unfähigkeit letztlich, auch die Unfähigkeit, Ambivalenzen auszuhalten. Das Schwarz-Weiß-Denken ist auch für die Woke-Bewegung typisch. Also dieses, ich muss auch bei jedem Thema, muss ich auch direkt mich positionieren und ich muss eine Meinung haben und Graustufen, schwierig. Also ich gehöre entweder dem Lager oder dem anderen Lager an. Das ist auch letztlich, ja, also psychisch gesehen ein Rückfall auf ja, primitivere Erlebensweisen sozusagen und diese Spaltung in Schwarz-Weiß, die auch damit einhergeht.
Wobei das ja nicht nur in der Woken-Bewegung so ist. Ne?
Also genau.
Das nehme ich sehr stark wahr. Also auf meinem Kanal ist es ja oft so, dass ich eine Mittelposition einnehme. Und das ist ja heutzutage was sehr Ungewöhnliches, scheint mir.
Ja.
Einer sich einfach nicht klar für ein Lager bekennt, sondern einfach sagt, guck mal Leute, da gibt es vielleicht ein paar Aspekte von beiden Seiten, die man irgendwie berücksichtigen kann oder so etwas. Dadurch kriege ich es ja von beiden Seiten ab. Und das scheint ja tatsächlich, ja, also nicht mehr schick zu sein, ja, und eben auch dann ja sofort als ja, vielleicht diese Mikroaggression oder sowas wahrgenommen zu werden, von der Sie vorher gesprochen haben. Ja. Also ich kann mich da an ein Beispiel erinnern, was ich also verstörend geradezu finde, ja, wo auf Twitter jemand, man muss wirklich sagen, eine Meute angefeuert hat durch unterhaltsame Witzchen, die einen Menschen in den Selbstmord getrieben haben. Also der war danach tot. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Und diese Person, obwohl sie mit dabei war, hat keinerlei Schuldgefühl oder sowas gehabt. Sondern er hat sie einfach komplett abgeriegelt und so getan, als hätte er nichts damit zu tun. Ja, also da ist ein Mensch gestorben und zwar, weil er eine Meute angefeuert hat, aber das hatte nichts mit ihm zu tun. Ja. Und das scheint mir schon Teil dieser Verleugnung zu sein. Und der war sicherlich jetzt nicht rein aus der Woken-Bewegung, ja, sondern das ist ja dann einfach nochmal vielleicht ein Gedankengut, was sich vielleicht doch weiter verbreitet hat und nur dort so wahnsinnig stark auffällt.
Ja, also es ist eine emotionale Verrohung in Teilen und wahrscheinlich finden wir die insbesondere in sozialen Medien. Also das muss man sich auch vor Augen halten, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen so noch nicht ticken und wir das verstärkt in sozialen Medien finden. Aber trotzdem ist es natürlich ein Problem, weil natürlich auch von sozialen Medien wiederum in etablierte Medien auch das aufgegriffen wird, was stattfindet und sozusagen auch wieder gespiegelt wird. Und ich würde das Ganze subsumieren auch unter dem, das Private ist zu politisch geworden grundsätzlich. Also wir haben eine sehr politisierte Kultur Da würden jetzt wahrscheinlich Kritiker sagen, ja, aber es ist doch wichtig, wir müssen ja auch wachsam sein und so. Klar, im gewissen Maße ist es einfach die Frage, ist immer, die Dosis macht das Gift. Und wir haben eine Entwicklung, auch insbesondere seit Existenz der AfD, nämlich das war, in Deutschland, die sehr aufgewühlt ist, zum Teil hysterisch, auch das Ende der Demokratie bevorstehend sieht. Und nochmal, also wachsam zu sein, ja, und auch kritisch zu sein und mit wachem Verstand auf die Welt zu schauen und mitzudenken, ja, aber dass wir das Politische so weit ins Private geht, das ist auch wiederum, da kommen wir auf die Woke-Bewegung zurück, da auch Kern der Ideologie, dass man sozusagen privateste Lebensbereiche auch umkrempeln will. Aber es ist im Prinzip nichts Neues. Wir kennen das aus linken Bewegungen, aus sozialistischen Bewegungen ja schon. Und da finde ich, müsste es mal wieder ein bisschen runterkommen geben, sozusagen bei allen Themen.
Naja gut, das ist natürlich, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema, was Sie gerade angesprochen haben, ja, dass viele, um die Demokratie zu schützen, die Demokratie abschaffen wollen, um es ein bisschen überspitzt zu sagen. Ja, also die fordern letztlich die Dinge, vor denen sie sagen, dass sie Angst haben, dass die anderen sie tun könnten. Und das finde ich einen absurden Zustand. Aber das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Das könnte damit zusammenhängen, dass man bestimmte Denkschritte nicht hintereinander durchläuft. Also ich meine, wie gesagt, das ist Spieltheorie, ja. Also ich versuche das mal ein bisschen auf diese Weise zu analysieren, ja. Aber dort ist es eben so, dass wenn man eine Situation auf eine bestimmte Tiefe hin durchdringt oder durchdenken möchte, wie so ein Schachspieler, dass man drei Züge vorausdenkt, dass dann natürlich das vergisst und verliert, was in den Zügen vier bis weiß ich wie viel auftreten wird, ja. Und so kommt mir das oft vor, dass hier eben Dinge gefordert werden, die dann nach einiger Zugtiefe zum Problem werden würden. Aber das ist eine ganz andere Sache und vielleicht, wie gesagt, gibt es ja auch psychologische Erklärungen, die das am Ende viel besser erklären. Ja. Wenn wir bei solchen Sachen sind, da ist auch noch eine Sache, die ich unglaublich spannend fand da drin, nämlich den Komplexitätseffekt, von dem Sie gesprochen haben. Dass also manchmal Dinge durch ja, scheinbare vielleicht Erhöhung der Komplexität plötzlich glaubwürdiger werden. Ja. Vielleicht können Sie das nochmal kommentieren und vor allen Dingen auch erwähnen, was das mit dieser Wokeness zu tun hat.
Genau, also in der Wokeness versucht man dem ganzen Theorie, Gerüst, was ja, was ich vorhin kurz angedeutet habe, aus philosophischen Strömungen kam. Stichwort zum Beispiel Judith Butler ist ja recht bekannt, die sozusagen da sehr komplex wirkende Schriften verfasst hat, wie komplex das alles ist mit dem Geschlecht und mit Gender und so weiter. Man versucht, dass die Welt zu verkomplizieren und dem Ganzen ja auch einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Da gibt es die sogenannte Intersektionalität. Das ist, hört sich wissenschaftlich an. Das soll sogenannte Mehrfachdiskriminierungen sichtbar machen. Also man sagt nicht nur, also es ist diese Opferhierarchie quasi. Und man sagt, ja, eine schwarze Frau ist da angesiedelt, weil sie ist Frau und schwarz zum Beispiel. Und diese, oder auch beim Thema Geschlecht, um das noch als weiteres Beispiel zu sagen, es sei in Wirklichkeit alles viel komplexer als diese banale, primitive Zweigeschlechtlichkeit, die wir falsch gelernt hätten. Und versucht sozusagen das zu suggerieren, was aber ja nicht wirklich der Fall ist. Und wir kennen das aus der Werbepsychologie zum Teil, dass diese Komplexitätseffekte auch zu Werbezwecken genutzt werden. Wenn man sozusagen, Beispiel ist irgendwie bei Probiotika, da werden dann auch bestimmte Worte sozusagen noch, die sich zusätzlich wissenschaftlich anhören und ein komplexes System der Beeinflussung schildern, führen zu einer erhöhten Kaufkraft sozusagen. Also was komplex ist, da gibt es auch Untersuchungen zu, wirkt oftmals auf Menschen überzeugender und gerade insbesondere auf Menschen, die sich für intellektuell und für intelligent halten, weil gerade dort will man sich ja auch nicht mit etwas scheinbar Banalem, Überholtem, Primitiven irgendwie abgeben oder daran glauben. Und das geht dann zum Teil natürlich auf Kosten der Realität, wenn es halt einfach nicht stimmt, was vermeintlich komplexer ist. Und manchmal ist die Welt dann doch einfacher als gedacht.
Ja, das ist natürlich auch ein rhetorisches Mittel, nicht? Ich meine, mir wird ja auch manchmal vorgeworfen, ja, ich würde so eine Naivökonomik betreiben, was nichts anderes heißt, als dass ich mich eben auf die realen Effekte beziehe Und alles, was oben drüber an Schichten oder sowas ist, einfach erstmal weglassen. Also gucken wir uns erstmal nur die realen Effekte an. Also real sind immer die Güter, die man am Ende tatsächlich konsumieren kann und sowas. Ja, damit die realen Effekte. Und darüber kann es andere Schichten geben, wie monetäre. Und das klingt dann immer wahnsinnig kompliziert und sowas. Ja. Aber eigentlich muss man durch diese Schicht einfach erstmal durchgucken und uns erstmal ansehen, was passiert dann auf der realen Ebene. Und dann kann man die anderen Schichten beginnen zu verstehen und ob die überhaupt einen Einfluss haben. Ja. Ich meine, das mit der Komplexität, das war natürlich schon immer so. Also wenn man sich alte soziologische Texte ansieht, dann stellt man ja fest, die sind ja unerhört schwierig formuliert. Aber wenn man die Sätze einfach mal entschlüsselt und die ganzen Fremdwörter nachgeschlagen hat, stellt man fest, eigentlich steht da was ganz Triviales. Das war schon immer ein Trick, der angewandt wurde. Auch in die Mathematik, also in der Ökonomie heutzutage, macht man riesige Formeln und sowas. Und am Ende, wenn man sich fragt, ja, was haben wir denn jetzt eigentlich gelernt, ist es eigentlich eine ganz einfache Aussage. Also das ist, glaube ich, auch zum gewissen Grad ein rhetorisches Mittel, was wir da haben. Wir sprechen an einer Stelle auch den Gerd Postel an, den vielleicht bekanntesten Hochstapler Deutschlands, der ja auch so eine wahnsinnig gut klingende Doktorarbeit geschrieben haben will, die er natürlich nur erfunden hat, sonst wäre er kein Hochstapler. Aber diese Wortaneinanderreihung, die Sie da genannt haben, die ist natürlich schon cool. Also der Gerd Postel ist ohnehin einer, der ja unglaublich intelligent ist und mit solchen Dingen einfach sofort spielen kann. Ja, ja gut. In dem Sinne, also wie gesagt, da stehen lauter interessante Sachen drin. Also ich kann unseren Zuschauern nur empfehlen, das Buch mal reinzugucken. Ich halte das Cover einfach nochmal hoch. Ja, so sieht's aus. Ja,
ausgedruckt,
ja. Das Buch, weil ich als E-Book habe. Ja, das kann man ein bisschen schlecht hochhalten. Da sieht man das Cover dann nicht so richtig.
Ah, genau. Einmal ganz kurz, ja.
Genau, also das lohnt sich tatsächlich zu lesen, wenn man ein bisschen dickes Fell hat, ja? Also ist so ein bisschen in der Liga von dem Roman 1984, wo ich auch, sagen wir mal, zwischendurch starke Schwierigkeiten hatte, weiterzulesen, aber einfach, weil es so auf seine eigene Weise so gruselig ist. Ja? Vielleicht ist das aber auch toxische Positivität, die ich hier habe und deshalb sich bei mir bei solchen Sachen die Nackenhaare hochstellen. Okay, also in dem Sinne, ich fand das super spannend, also ich habe eine Menge mitgekriegt. Gibt es noch irgendwelche famous last words, die Sie gerne loswerden möchten?
Ich kann da vielleicht nur noch ergänzen, dass ich es grundsätzlich schon wichtig finde, eben dass, also ich habe das Buch geschrieben, das soll dazu dienen, dass Menschen einfach verstehen können, was sich hinter dieser Wokeness verbirgt. Weil, wie Sie am Anfang auch schon gesagt haben, viele wissen es noch nicht. Es ist aber ein bedeutsames Thema, es wird noch bedeutsamer werden. In den USA ist es so weit fortgeschritten schon, dass da eine Spaltung ist zwischen zwei Lagern. Und es ist einfach etwas, wo man drüber aufklären muss. Und das war mir einfach wichtig.
Ja, also ich denke, das mit dem Aufklären ist schon gelungen. Ja? man hat ja so am Rande immer das Gefühl, man hat davon was mitgekriegt, ja, aber das ist nur die Spitze des Eisberges, die man so zumindest als, weiß ich nicht, als Mensch wie ich mitgekriegt hat. Okay, in dem Sinne, also vielen Dank. Ich fand es super spannend. Ja? Dann an unsere Zuschauer, Sie können es ja gerne mal reinschreiben, ob Sie auch Erfahrungen damit gemacht haben, was Sie davon halten. Wie gesagt, der Link zu dem Buch ist unten in der Videobeschreibung drin. Ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist eines der Bücher, was sich wirklich lohnt zu lesen. Wie gesagt, auch wenn es ein bisschen gruselig ist. Und in dem Sinne, ich hoffe, abonniert haben Sie meinen Kanal schon lange. Wenn nicht, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit dazu. Und dann in dem Sinne sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.